Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, super. Ja, ich begrüße Sie alle zu einer weiteren Lesung hier im Literaturcafé. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich hier sind. Mein Name ist Corinne Spörri, ich bin die Verlegerin vom Sternensand Verlag. Und im Sommer durften wir dieses super tolle Buch aufnehmen in unser Sortiment von der Bestseller-Autorin Maya Shepherd. Es geht darin um eine Liebe, die alle Grenzen überwindet. Und zwar hat Maya hier sehr gefühlvoll die Flüchtlingsthematik mit einbezogen. Es ist wirklich ein sehr berührendes Buch, ohne dass es irgendwelche Vorurteile oder irgendwas einem aufdrängt, sondern es regt zum Nachdenken an. Und die Liebe, also Liebesgeschichte, spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Wir wünschen euch ganz viel Vergnügen mit der Lesung.
Hallo zusammen. Ich werde Ihnen nun erstmal den Klappentext des Buches vorlesen, damit Sie so ein bisschen wissen, worum es geht. Eine Liebe, die sich über jedes Hindernis hinwegsetzt. Eine Liebe, die unter die Haut geht. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Wörter, Zahlen und Sätze zieren Annas Körper. Dort, wo niemand sie sieht. Unauslöschbar sind sie in ihre Haut geritzt. Sie bleiben für immer und verschwinden nicht einfach wie ihr Vater, der ihre Mutter für eine Jüngere verlassen hat. Yasin kommt aus dem Kosovo. Wie viele Flüchtlinge sucht er in Deutschland Schutz, in der Hoffnung auf ein neues, sicheres Leben. Er spricht fließend Deutsch und trotzdem hört ihm niemand zu. Niemand sieht ihn, bis er Anna begegnet. Das traurige und verschlossene Mädchen ist der erste Mensch, der ihn als Person und nicht nur als Flüchtling sieht. Es war Freitag und in der vorletzten Stunde hatten wir Sport. So etwas Bescheuertes konnte sich auch nur jemand einfallen lassen, der nicht selbst danach total verschwitzt in einem viel zu kleinen Klassenraum eingepfercht sitzen musste. Meine Motivation und die meiner Mitschüler war demnach nicht allzu hoch. Wir vergeudeten unsere Zeit mit einem sinnlosen Völkerballspiel, während der Lehrer auf der Bank saß und in sein Notizbuch vertieft war. Sportlehrer müsste man sein. Den ganzen Tag in Jogginghose rumrennen, aber nur faul auf der Bank rumlümmeln. Wenigstens drillte er uns durch lautes Rufen nicht auch noch zu mehr Einsatz. Diese Sorte Sportlehrer war nämlich die schlimmste. Herr Fabian war eher die Sorte: Lasst mich in Frieden, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Obwohl ich mir keine große Mühe gegeben hatte, klebte der Stoff meines Shirts nach der Stunde an meinem Rücken. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und lief mit den anderen Mädchen zur Umkleide. Sobald man die Tür öffnete, schlug einem ein muffiger, abgestandener Geruch entgegen. Eine Mischung aus verschwitzten Socken, schlecht gelüfteten Räumen, feuchten Wänden und einer Überlagerung von diversen Deodorants. Eilig lief ich zu meiner Sporttasche, während die anderen aufgeregt durcheinander quatschten. Auch wenn mittlerweile jeder meinen Namen kannte, beteiligte ich mich nicht gern an Gruppendiskussionen. Das hatte ich noch nie getan. Aber mittlerweile hat es noch einen anderen Grund, dass ich mich absonderte und in einer der abschließbaren Toilettenkabinen verschwand. Die Worte, die in meine Haut geritzt waren. Ich wollte nicht, dass jemand sie sah und über mich urteilte. Natürlich zerrissen sich die anderen auch so das Maul über mich. Sie stellten hinter meinem Rücken sicher die wildesten Gerüchte darüber auf, warum ich mich nicht wie alle anderen mit ihnen umzog. Doch solange sie die Wahrheit nicht wussten, waren mir all ihre Spekulationen egal. Plötzlich klopfte es an der Tür und ich zuckte erschrocken zusammen, während ich versuchte, meine schweißfeuchten Beine in meine Jeans zu quetschen. Es dauerte einen Moment, bis mir bewusst wurde, dass es nicht die Tür meiner Kabine war, an die geklopft worden war, sondern die der Umkleide. Für einen Augenblick verstummten alle. Dann stöhnten einige gemeinschaftlich auf und jemand öffnete die Tür. »Was willst du denn hier?«, hörte ich eines der Mädchen empört fragen. »Mein Handy wurde geklaut«, antwortete eine junge Stimme erbost. »Kann ich kurz in eure Taschen schauen, nur um sicherzugehen, dass es keine von euch hat?« Es brach ein lautes Tumult aus. Alle redeten wild durcheinander und ich beeilte mich, meine Hose hochzuziehen und mir mein Oberteil über den Kopf zu streifen. Obwohl ich nichts getan hatte, glühten meine Wangen vor Scham. Würden die anderen denken, dass ich es genommen hatte und mich deshalb in der Kabine umzog? Ich war neu, da lag der Verdacht doch nahe. Als ich die Tür öffnete, war der Junge jedoch verschwunden. »Was ist los?«, wandte ich mich an Marie, da ich durch das laute Geschnatter nichts mehr mitbekommen hatte. »Das Handy von Max ist weg.« »Ja, das habe ich gehört, aber ich dachte, er wollte die Taschen durchsuchen.« Laura tippte sich an die Stirn und machte ein prustendes Geräusch. »Aber doch nicht, während wir noch nicht umgezogen sind. Der hat doch nur einen Vorwand zum Spannen gesucht.« »Und jetzt?« »Jetzt durchsuchen die Jungs die Taschen, bevor wir aus der Turnhalle gehen«, meinte Marie. »Wurde schon einmal etwas geklaut?« Beide Mädchen machten nachdenkliche Gesichter. »Bisher nicht«, erwiderte Laura. Dabei sah sie mir direkt in die Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ich in ihrem Blick etwas Anklagendes erkannte. Besorgt holte ich tief Luft, was nur dazu führte, dass mir noch übler wurde. Hoffentlich glaubt niemand, dass ich es war. Während Marie ungläubig die Augen aufriss, schüttelte Laura sofort den Kopf. »So ein Quatsch! Du warst die ganze Zeit bei uns und außerdem würdest du so etwas nie machen!« Es erleichterte mich, dass sie das sagte, auch wenn ich mich insgeheim fragte, woher sie die Gewissheit nahm, dass ich so etwas nicht tun würde. Sie kannte mich doch kaum. »Aber wir waren doch alle in der Turnhalle. Könnte es nicht jemand von außen gewesen sein?« »Die Türen vom Haupteingang werden während der Sportstunde abgeschlossen. Nur der Notausgang ist offen. Und wenn jemand dadurch hier reingekommen wäre, hätte er direkt an uns vorbeigemusst«, erklärte Marie. »Einige gehen während der Stunde doch immer mal etwas trinken oder heimlich rauchen«, fügte Laura hinzu. Das stimmte. Manche der Jungen und Mädchen waren während der Stunde unter den unterschiedlichsten Vorwänden für mehrere Minuten in den Umkleiden verschwunden. Herrn Fabian hatte das nicht interessiert. Wahrscheinlich hatte er keine Lust auf eine Diskussion gehabt. Das würde sich nun sicher ändern. Die Stimmung war erhitzt, als wir die Umkleide verließen. Vor dem Ausgang hatte sich eine große Traube gebildet. Max und zwei andere Jungen aus dem Kurs schauten in die Rucksäcke und Taschen von allen, die raus wollten. Herr Fabian stand bei ihnen und sorgte dafür, dass alles friedlich blieb und niemand zu hart angegangen oder zu etwas gezwungen wurde. Natürlich war keiner von uns dazu verpflichtet, Max und die anderen in unsere Taschen schauen zu lassen. Aber wer sich weigerte, machte sich dadurch unweigerlich verdächtig. Als Marie, Laura und ich uns in die Schlange reihten, war gerade Yasin an der Reihe. Max riss ihm förmlich den Rucksack aus der Hand, sodass der Lehrer protestierte. »Max, das ist eine freiwillige Aktion«, ermahnte er ihn scharf. Max und die anderen Jungen schienen ihm jedoch gar nicht zuzuhören. Sie wühlten nun zu dritt in dem Rucksack herum, als wären sie sich sicher, dass das gestohlene Handy dort zu finden sein musste. Schließlich begannen sie auch noch, jedes Buch einzeln herauszunehmen. Dabei segelten aus einem davon Blätter zu Boden. Yasin bückte sich, um sie aufzuheben. Max drehte derweil den Rucksack auf den Kopf und schüttelte ihn, in der Hoffnung, dass das Handy doch noch zum Vorschein kommen würde. Bei keinem anderen waren sie so genau und penibel gewesen. Für sie schien der Täter bereits festzustehen. Vollkommen egal, ob es Beweise für ihren Verdacht gab oder nicht. Ich konnte nicht einmal sagen, ob Yasin überhaupt zu denen gehörte, die die Sporthalle verlassen hatten. Aber er tat mir leid, wie er dort alleine auf dem Boden kniete und dabei zusehen musste, wie man ihn vor der ganzen Klasse verurteilte und runtermachte. Alle gafften, mich eingeschlossen, aber keiner sagte etwas oder half ihm. Selbst Herr Fabian griff erst ein, als bereits alles vorbei war. »Max, das reicht jetzt. Du hast Yasins Tasche kontrolliert. Nun lass ihn gehen. Vielleicht ist es noch irgendwo in der Turnhalle«, schimpfte Max wütend, während sich Yasin eilig an ihm vorbei ins Freie drückte. Sein Gesicht war komplett bleich und zeigte keinerlei Regung. Jemand könnte es zum Beispiel in einem Spülkasten versteckt haben, um es später zu holen. Er brauchte nicht zu sagen, wen er mit jemand meinte. Das war allen klar. Ich schaute zu Marie und Laura. Während Marie betreten zu Boden sah, blickte Laura genervt auf ihre Armbanduhr. »Wenn die so weitermachen, ist die Pause gleich um«, seufzte sie laut. Bis wir endlich an der Reihe waren, klingelte es tatsächlich zum Pausenende, ohne dass das Handy wieder aufgetaucht war. Die Jungs warfen eher uninteressierte Blicke in unsere Taschen und Rucksäcke. Herr Fabian schob uns aus der Turnhalle, worauf Max gegen den nächsten Mülleimer trat, sobald er aus der Sicht des Lehrers war. »Verdammte Scheiße«, brüllte er. »Für das Handy zahle ich noch fast 2 Jahre. Vielleicht taucht es ja doch wieder auf«, versuchte Laura ihn zu trösten. Er blickte sie jedoch nur noch finsterer an. »Wie denn? Glaubst du etwa, der Kanacke rückt es einfach wieder raus?« Ich schluckte. Es war erschreckend zu hören, wie sie ganz offen über Yasin herzogen. Ich wollte mich raushalten, weil ich keinen Ärger wollte, aber es fiel mir immer schwerer. Alles in mir schrie, dass es falsch war und jemand ihnen die Meinung sagen musste. »Warum seid ihr euch so sicher, dass er es genommen hat?« war jedoch alles, was ich mich kleinlaut zu fragen traute. Alle drehten sich überrascht zu mir um. Bisher hatte ich mich eher ruhig verhalten und nur wenig gesprochen. Umso mehr schien es sie wohl zu verwundern, dass ich ihnen diese Frage stellte und so direkt Partei für Yasin ergriff. »Er hat kein Handy«, erwiderte Matthias, einer der beiden Jungen, die mit Max die Rucksäcke kontrolliert hatten. Das wunderte mich wiederum. Ich kannte niemanden in meinem Alter, der kein Handy hatte. Aber vielleicht konnte sich Yasin einfach keines leisten. Sicher hatte er als Flüchtling nicht viel Geld. Wenn er das Handy gestohlen hat, kann er es aber gar nicht in der Schule benutzen. Sonst würde es doch jeder sehen, warf ich ein. Dann benutzt er es eben nur in seinem komischen Heim, konterte Max unbeeindruckt. Aber dann braucht er auch eine Handykarte. Dein ist ja sicher mit einem PIN gesperrt. Die kriegen doch jeden Monat über 400 Euro. Damit kann er sich doch locker eine kaufen, schimpfte Laura. Sie merkte gar nicht, wie sie damit Matthias' Argument widersprach. Wenn Yasin jeden Monat über 400 Euro zur freien Verfügung hätte, könnte er sich doch auch problemlos ein Handy kaufen und müsste keines stehlen. Vielleicht verkauft er es auch weiter, meinte Marie. Ich habe gehört, die handeln mit geklauten Sachen. Die. Mittlerweile sprachen sie nicht mehr von Yasin, sondern im Allgemeinen von den Flüchtlingen. Scheinbar waren für sie alle gleich. Ich kannte mich auch nicht gut mit dem Thema aus, aber ich war mir sicher, dass kein Mensch einfach so in eine Schublade zu stecken war. Aus Sicht der Amerikaner liefen die Deutschen das ganze Jahr im Dirndl oder der Lederhose herum, tranken Bier in Litern und stopften sich mit Sauerkraut voll. Wer auch nur einmal eine deutsche Stadt für einen Tag betreten hat, wusste, dass das eher die Ausnahme darstellte. Und so war das doch sicher auch mit den Flüchtlingen. Nur weil es vielleicht welche gab, die klauten und Sachen weiterverkauften, galt das längst nicht für alle. Ihre eingeschränkte Sichtweise machte mich wirklich wütend. »Ich könnte das Handy auch genommen haben«, behauptete ich herausfordernd. »Ich bin neu an der Schule.« Max, Matthias und Nils warfen mir einen genauso ungläubigen Blick wie zuvor Laura und Marie zu. »Du bist nicht der Typ für so etwas«, meinte Nils. »Was bin ich denn für ein Typ?« Er grinste mich schelmisch an. »Du bist ein nettes, vielleicht etwas zu schüchternes Mädchen, aber keine Diebin. Dafür hättest du viel zu viel Schiss.« Da hatte er recht. Gleichzeitig ärgerte es mich, dass er und die anderen glaubten, mich zu durchschauen, obwohl sie im Grunde gar nichts über mich wussten. Sogar noch weniger als über Yasin. »Vielleicht tue ich nur so.« »Hoho«, krölte Max nun lachend. Auch die anderen fielen mit ein. »Passt auf, die Anna tut nur so lieb. In Wahrheit ist sie eine ganz harte«, alberte Laura mit ihnen herum und knuffte mich spielerisch in die Seite. Ich spürte, wie mir die Scham in die Wangen schoss und war froh, dass wir nun den Kursraum erreicht hatten und das Thema nicht weiter ausdehnen konnten. Wer wusste, auf was für Ideen sie noch gekommen wären. Ich hatte ihnen eigentlich nur vor Augen führen wollen, dass sie niemanden aufgrund von Spekulationen verurteilen sollten. Damit war ich wohl gescheitert. Vielleicht lag ich ja auch falsch. Vielleicht hatte Yasin das Handy wirklich gestohlen. Ich wusste es genauso wenig wie die anderen. Auf jeden Fall war es weg und irgendjemand musste es genommen haben. Nach der letzten Schulstunde stürmten alle aus dem Gebäude, als stände es in Flammen, während ich langsam über den Flur trödelte und beschloss, noch etwas länger zu bleiben. In der Bibliothek gab es Computer mit Internetzugang, was ich von meinem Zuhause nicht behaupten konnte. Meine Mutter wollte sich nächsten Monat darum kümmern. Es grenzte schon an ein Wunder, dass wir überhaupt ein Telefon hatten. Wobei ich darauf hätte verzichten können, wenn ich an das letzte Gespräch mit meinem Vater zurückdachte. Danach hatte er sich nicht noch einmal gemeldet, oder zumindest hatte ich es nicht mitbekommen. Es war jedoch gut möglich, dass meine Mutter mit ihm gesprochen hatte, nachdem sie von unserem Telefonat erfahren hatte. Vielleicht hatte sie ihm gesagt, dass er sich zum Teufel scheren sollte, was so viel bedeutete wie zu Giselle. Wir waren ohne ihn besser dran. Ihre Worte, nicht meine. Ich wählte einen der Computer, die mit dem Bildschirm zur Wand ausgerichtet waren, sodass die Bibliothekarin nicht sehen konnte, was ich mir ansah. Aus purer Langeweile schaute ich mir die neue Kollektion von H&M im Onlineshop an. Alles, was mir gefiel, landete im Warenkorb. Als dieser einen Wert von über 300 Euro erreicht hatte, sah ich ein, dass das pure Zeitverschwendung war, da ich mir nichts davon würde leisten können. Es sei denn, ich rief meinen Vater an und ließ mich damit von ihm kaufen. Während das früher das Normalste auf der Welt für mich gewesen war, erfüllte es mich nun mit Abscheu. Gab er das Geld, das er mir früher so großzügig zugesteckt hatte, nun Giselle? Würde sie auch dann noch bei ihm bleiben, wenn sie ihn ausgepresst hatte wie eine Zitrone? Oder würde sie sich dann den nächsten wohlhabenden Mann suchen und meinen Vater als gescheiterte Existenz einfach fallen lassen? Seltsamerweise fand ich die Vorstellung nicht einmal so schlecht. Vielleicht würde ihm das wenigstens die Augen öffnen und er käme wieder bei meiner Mutter angekrochen, um sie um Verzeihung anzuflehen. Natürlich würde sie ihm erst die kalte Schulter zeigen, aber wenn er hartnäckig genug bliebe, könnten wir vielleicht irgendwann wieder glücklich sein. Arm, aber glücklich. Doch wenn ich meinem Vater glauben konnte, würde das nicht passieren, da Giselle angeblich nicht hinter seinem Geld her war. Wer's glaubt? Warum hatte sie es sonst so eilig gehabt, in unser Haus einzuziehen? Ich hatte gar nicht gemerkt, wie ich meine Hände zu Fäusten geballt und meine Lippen fest aufeinander gepresst hatte. Erst als ich den skeptischen Blick der Bibliothekarin auf mir spürte, lockerte ich meine Hände und atmete tief durch. In das Suchfeld bei Google gab ich nun Kosovo ein. Der erste Satz, der erschien, verwies auf Wikipedia. Kosovo ist eine Republik in Südosteuropa auf dem westlichen Teil der Balkanhalbinsel. Sie war ehemals Bestandteil der 1992 neu konstituierten föderativen Bundesrepublik Jugoslawien und seit 2003 eine Teilregion der Republik Serbien. Ich scrollte weiter runter und überflog die ersten Sätze der jeweiligen Links. Die Zahl der Asylsuchenden aus dem Kosovo steigt derzeit an. Aus keinem anderen europäischen Land kamen im ersten Halbjahr 2015 so viele Flüchtlinge wie aus dem Kosovo. Bittere Armut. Zwischen den Schlagzeilen wurden immer wieder Bilder von Soldaten, zerstörten Städten und verletzten Menschen gezeigt. Sie unterschieden sich für mich nicht von den Bildern anderer Kriege. Es wurden auf ihnen Schrecken gezeigt, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Wie musste es sein, wenn die Heimat keine Sicherheit mehr bot, sondern stattdessen um das eigene Leben fürchten ließ? Wenn diese Menschen abends die Augen schlossen, konnten sie nie wissen, ob in der Nacht eine Bombe direkt in ihrer Straße explodieren oder Soldaten ihr Haus stürmen würden. Am erschreckendsten waren die Bilder von den Kindern, die mit schmutzigen Gesichtern und verweinten Augen in die Kamera blickten. Hatte Yasin das alles gesehen und selbst durchmachen müssen? Warum hatte ich eigentlich danach gesucht? Ich schloss die Internetseite und fühlte mich, als hätte ich etwas Verbotenes getan. Wenn ich mich für Yasins Geschichte interessierte, sollte ich ihn selbst danach fragen und mir nicht heimlich im Internet irgendwelche Artikel durchlesen. Gleichzeitig wusste ich, dass ich mich niemals trauen würde, ihn darauf anzusprechen. Vielleicht war seine Erinnerung daran zu schrecklich, um jemandem davon zu erzählen, und schon gar nicht mir, einer völlig Fremden. Gedanken verloren, fuhr ich mit der rechten Hand über meinen linken Unterarm und ertastete dabei die Narbe eines meiner Wörter. Verräter. Und zum ersten Mal empfand ich so etwas wie Scham darüber, was ich meinem Körper angetan hatte. Menschen, die in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher waren und sich deshalb gezwungen sahen, ins Ungewisse zu fliehen, hatten wirklich Grund, sich zu beklagen. Für sie wäre die Trennung ihrer Eltern eine Kleinigkeit. Manche von ihnen verloren vielleicht sogar ihre Eltern durch den Krieg. Lieber geschiedene als tote Eltern. Ich kam mir dumm, egoistisch und kindisch vor. Yasin würde sicher dasselbe über mich denken, wenn er je meine Narben sehen würde. Für ihn mussten die meisten von uns undankbar und verwöhnt erscheinen. Wir beklagten uns über das Essen in der Cafeteria, jammerten über zu viele Hausaufgaben und machten einen riesigen Aufstand wegen einem verschwundenen Handy. Nichts davon war wirklich wichtig. Als ich aus dem Schulgebäude trat, regnete es wie aus Eimern. Besorgt blickte ich in den Himmel. Ich hatte keinen Schirm dabei und bis ich das Dach der Bushaltestelle erreicht hätte, wäre ich pitschnass. Normalerweise hätte ich das als einen weiteren Komplott des Schicksals gegen mich erachtet. Aber heute hatte ich noch immer die Bilder von dem Kosovo-Krieg in meinem Kopf. Was machte schon ein bisschen Regen? Ich war schließlich nicht aus Zucker. Ein leises Seufzen entwich meiner Brust, als ich in den Regen hinaustrat. Ich rannte jedoch nicht, sondern setzte bedächtig einen Fuß vor den anderen. Bereits nach wenigen Schritten klebte mein Oberteil an meiner Haut und meine Jeans spannte bei jeder Bewegung. Trotzdem spreizte ich meine Arme von meinem Körper und drehte meine Handflächen nach oben. Ich sah dabei zu, wie die Regentropfen auf meine Haut trafen. Die Haare klebten mir am Kopf und einzelne Strähnen nahmen mir die Sicht. Ich strich sie mir zurück, als stände ich unter der Dusche und warmes Wasser plätscherte mir ins Gesicht anstatt eines kalten Regengusses. Erst als ich bereits vor der Bushaltestelle stand, bemerkte ich, dass ich nicht alleine war. Dunkle Augen sahen von der Bank zu mir empor. Yassin. Ein Lächeln umspielte seine vollen Lippen, während er mich musterte. Wahrscheinlich hielt er mich nun für komplett übergeschnappt. Ich kam mir nicht mehr tapfer, sondern einfach nur dämlich vor. Du magst den Regen, oder? Er grinste mich an. Dabei kamen seine weißen Zähne zum Vorschein und mein Herz klopfte etwas schneller. Eigentlich nicht. Eigentlich war ich eine der Ersten, die sich über schlechtes Wetter beschwerten. Unsicher trat ich neben ihn und ließ mich ebenfalls auf der Bank nieder. Da fiel mir auf, dass auf seinem Schoß ein aufgeschlagenes Buch und ein Heft lagen. In der Hand hielt er einen Kugelschreiber. »Du machst deine Hausaufgaben hier?« rutschte es mir ungläubig heraus. Er zuckte mit den Schultern. »Erwischt! Warum machst du sie nicht?« Ich stoppte. »Zu Hause«, hatte ich sagen wollen. Doch ein Zuhause hatte er nicht mehr. Ein Flüchtlingsheim konnte man sicher nicht als ein solches bezeichnen. In der Bibliothek vollendete er meinen Satz, woraufhin ich eilig nickte. »Ich mag die frische Luft«, versuchte er sich mir zu erklären. Als er jedoch meinen zweifelnden Blick bemerkte, hob er den Ohrknopf seines Kopfhörers. Außerdem darf man in der Bibliothek keine Musik hören. Erleichtert lachte ich auf. Das konnte ich schon eher verstehen. Für einen Moment hatte ich ihn wirklich für etwas seltsam gehalten. Kannst du dich denn mit Musik in den Ohren konzentrieren? Solange sie ohne Text ist? Techno? Fragte ich skeptisch. Er hielt mir einladend den Ohrstöpsel hin. Unwillkürlich musste ich daran denken, wie er mir etwas von dem Baklavi angeboten und ich abgelehnt hatte. Dieses Mal war niemand da, der uns beobachten konnte. Und so griff ich nach dem Kopfhörer. Dabei berührten sich unsere Fingerspitzen nur ganz kurz. Trotzdem kribbelte meine Haut wie verrückt. Neugierig drückte ich mir den Stecker ins Ohr und war überrascht, als ich das sanfte Spiel eines Klaviers hörte, in das soeben eine Violine einstimmte. Die Musik hatte etwas Friedliches und gleichzeitig Magisches an sich, wie aus einer anderen Welt. Yassin las mir meine Verwunderung im Gesicht ab. »Das hättest du wohl nicht erwartet, oder?« neckte er mich. »Erwischt«, wiederholte ich lächelnd seine Worte von zuvor. »Ist das Klassik?« »Das ist Ludovico Einaudi, und ja, es ist Klassik.« »Das hört sich wirklich toll an«, gab ich staunend zu. »Klassik war für mich immer etwas gewesen, das nur alte Menschen hörten.« Er lachte über mein Erstaunen. »Jetzt findest du mich endgültig seltsam, oder?« »Ich dich?« lachte ich mit. »Du hast mir gerade dabei zugesehen, wie ich durch den Regen gelaufen bin, als viele Zuckerwatte vom Himmel. Das ist seltsam.« Sein Lachen wurde lauter und dadurch noch viel schöner. Es drang bis in mein Innerstes vor und brachte mein Herz zum Klingen. Ich saß einfach nur da und sah ihm lächelnd dabei zu. War das wirklich mein Verdienst? Hatte ich ihn zum Lachen gebracht? Selbst wenn er über mich lachte, so war es ein schönes Gefühl, ihm so einen unbeschwerten Moment beschert zu haben. Langsam verklang sein Lachen und er sah mir wieder in die Augen. Sein Blick hatte etwas so Durchdringendes, als könnte er mehr als alle anderen sehen. Das machte mir etwas Angst, zog mich gleichzeitig aber auch an. Ich fand es nicht seltsam, sondern schön. Nun spürte ich, wie mir die Röte in die Wangen schoss. Verlegen wandte ich den Blick ab. In dem Augenblick fuhr mein Bus vor. Für einen Moment spielte ich tatsächlich mit dem Gedanken, einfach noch länger mit ihm in dieser Bushaltestelle sitzen zu bleiben. Aber das wäre erst recht seltsam gewesen. Irgendwann hätte er gemerkt, dass ich alle Busse an uns vorbeifahren ließ. Und wie hätte ich ihm das erklären sollen? Also hob ich die Hand zum Abschied, rief bis morgen und rannte durch den Regen in die geöffnete Bustür. Nachdem ich mich pitschnass auf einem der Sitzplätze niedergelassen hatte, riskierte ich einen Blick durch die beschlagene Scheibe. Yasin saß in der Haltestelle und sah dem Bus nach. Auf seinen Lippen lag immer noch sein herzerwärmendes Lächeln, das bis zu seinen dunklen Augen reichte. Er sah mir nach. Und wie er dort allein auf dem einzigen trockenen Fleck mitten im Regen saß, kam mir die unscheinbare Bushaltestelle wie eine einsame Insel in den Weiten des Meeres vor. Würde ich diese Insel je wiederfinden? Oder wäre sie bereits einen Tag später für immer verschollen? Vielen Dank.
So, herzlichen Dank für diese wunderschöne Lesung, Maya. Leider ist die Zeit schon vorbei, aber wir werden in Halle 2 noch etwas am Stand J403 sein, bei unserem Sternsandverlag. Der ist nicht übersehbar, eigentlich ein schwarzer, großer Stand. Und Maya wird da natürlich auch noch für Fragen zur Verfügung stehen, wird auch das Buch signieren, das kann direkt vor Ort gekauft werden. Und ja, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.